Fangen wir wieder mit deinem Vater unser an. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so jetzt und in aller Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nachdem wir uns das letzte Mal mit der Familie aus naturrechtlicher Sicht beschäftigt haben, also das heißt, was das Menschsein überhaupt schon aussagt über Familie, geht diesmal einen Schritt weiter, nämlich die Ehe und auch die Familie im Heilsplan Gottes. Das heißt, was will der liebe Gott eigentlich mit der Familie, dass zwei Menschen Ja sagen zueinander, dass sie miteinander Kinder haben. Das ist immer ein bisschen gemein, wenn ich die Brautpaare komme, die sich auf die Ehe vorbereiten wollen und dann mit dem Pfarrer reden müssen. Die frage ich dann, warum wollen sie auch kirchlich heiraten? Und sie wissen schon, also, dass sie jetzt nicht sagen dürfen, weil die Orgel schöner ist als im Rathaus und sonst etwas. Und das sind natürlich sehr oft wirklich auch natürlich schöne Gründe, weil ich sage, also, wir wollen nicht ohne Segen Gottes heiraten. Wenn wir jetzt so etwas beginnen, dann wollen wir, dass es wirklich auch, dass wir die Hilfe von oben dabei haben und so weiter. Das sind sehr schöne Gründe. Aber in Wirklichkeit, und das versuche ich Ihnen dann immer klarzumachen, geht es um noch mehr. Nämlich, dass man sich auch mal die Frage stellt, was will eigentlich, nicht nur was wollen wir vom lieben Gott, sondern was will eigentlich der liebe Gott von uns? Die Ehe ist ja eine sehr hohe Berufung. Und der liebe Gott beruft Menschen in einen gewissen Lebensstand, weil er etwas mit ihnen anfangen will. Ja. Also wenn man das vergleicht, wie meine Berufung zum Priestertum, war mir von Anfang an klar, das ist nicht, damit ich, weiß ich, lustige Gewänder tragen kann oder sonst etwas, oder irgendwas, was mir halt mal lustig ist oder so, sondern der liebe Gott hat was vor und dazu braucht er mich, das hat mich dann sehr gefreut und so. Und genau das muss man sich bei jeder Berufung diese Frage stellen, der liebe Gott beruft mich jetzt in einen Stand, was will er mit mir, wozu braucht er uns? Ja, also nicht nur, wozu brauchen wir den lieben Gott, sondern wozu braucht er uns? Und weil die Ehe etwas so Grundsätzliches ist im Menschenleben, kommt ja schon ganz am Anfang der Heiligen Schrift vor, wo es wirklich um die Entstehung der Welt, des Kosmos, der Menschen geht. Dort wird am sechsten Schöpfungstag der Mensch geschaffen. Als Mann und Frau erschafft Gott den Menschen. Und das heißt, dass er ihn von Anfang an in dieser Polarität erschafft. Das ist nicht irgendwie ein Zufall oder die Evolution hat sich da irgendwie eine Spielart erlaubt, dass es halt zwei Geschlechter gibt und so. Und das ist ein großer Plan Gottes. Und was Gott bezweckt, wird auch gleich mitgesagt. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau, schuf er sie. Er hat sie als ein Abbild geschaffen. Das heißt, der Mensch soll jetzt in seinem irdischen Leben Gott selber abbilden, deutlich machen, wer Gott ist. Der Mensch hat von seiner Natur her schon eine ganz eigene Beziehung zu Gott. Im Menschen wohnt die Fähigkeit, es Gott nachzumachen, ihm ähnlich zu werden. Das wird im Lauf der Heilsgeschichte immer klarer. Das war von Anfang an den Menschen klar, dass die Ehe etwas sehr Heiliges ist. Dort, wo Liebe ins Spiel kommt, wo sich Menschen aneinander verschenken, wo neues Leben entsteht, ein Wunder, dass man nicht begreifen kann eigentlich, dass man nur bewundern kann. Da passieren einfach Dinge, die der Mensch nicht selber machen kann. Aber im Laufe der Heilsgeschichte ist immer klarer geworden, wie die ganz großen Zusammenhänge sind, dass nämlich Gott selber dreifaltig ist. Gott, der eine und einzige Gott, von dem alles kommt, er selber ist in sich eine Gemeinschaft. Wir glauben an einen Gott in drei Personen. Und zwar nicht, weil das Gott sich irgendwann so ausgedacht hätte oder so, sondern weil das einfach sein Wesen ist. Ja? Das ist keine Entwicklung gewesen oder eine Entscheidung, so ist Gott. Der Evangelist Johannes in seinem Brief schreibt sehr schön, um Gott zu beschreiben, Gott ist die Liebe. Und das kann Gott sein, weil er unabhängig von der Schöpfung in sich selber ein Gegenüber hat, das er lieben kann. Denn Liebe bedeutet ja nicht, dass man prinzipiell sich für irgendetwas entscheidet und die Idee ganz interessant findet, sondern dass man liebt. Also hier auf der Erde kennen wir das ja auch, wenn ein Mensch behaupten würde, ich bin voller Liebe und die Liebe ist so wichtig, aber sie nicht übt, dann wird das besonders absurd. Ein liebloser Mensch, der dann von der Liebe spricht und allen erklären will, wie das funktioniert und so, das ist absurd. Ja. Die Liebe muss geübt werden. Gott kann nur die Liebe sein, wenn er liebt. Und Gott ist nicht abhängig von seiner Schöpfung. Er muss nicht die Menschen schaffen, damit er dann ein Gegenüber hat zum Lieben, sondern Gott ist in sich eine Gemeinschaft. Der Vater kann den Sohn lieben, der Sohn den Vater. Diese Liebe zwischen Vater und Sohn ist vollkommen. Liebe heißt immer sich verschenken an den anderen. Der Vater liebt den Sohn so sehr, dass er alles, was er ist und hat, ganz dem Sohn gibt. Alles, was der Sohn ist, was ihn ausmacht, die zweite göttliche Person, das hat er vom Vater geschenkt bekommen. Deswegen ist der Sohn genauso Gott, ganz genauso Gott wie der Vater. Es ist nicht ein kleinerer Gott oder sonst etwas. Nicht? Der Vater hat sich ganz in ihn verschenkt und der Sohn verschenkt sich vollkommen an den Vater. In der gleichen Weise. Und er ist nicht gekränkt, dass er zuerst der Geschenkte ist und dann sozusagen eine Antwort darauf findet. Es hat ja nie begonnen, das war ja nicht sozusagen eine Abfolge, sondern das ist das Wesen Gottes. Deswegen heißt es im großen Glaubensbekenntnis auch, dass der Sohn gezeugt, nicht geschaffen ist, gezeugt, also er hat alles, was er hat vom Vater, aber er ist nicht geschaffen, er ist kein Geschöpf des Vaters. Und dieses sich aneinander verschenken, das ist so echt, das findet die ganze Zeit statt. Diese Liebesextase, wie es die Theologen wirklich nennen, die ist eine eigene Person. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die Liebe zwischen Vater und Sohn. So ist Gott. Ja, das ist nicht irgendwie ein theologisches Konstrukt und so, sondern das ist das Wesen Gottes. Gott ist die Liebe, Gott ist in sich eine Gemeinschaft. Und jetzt schafft Gott ein Lebewesen, das Abbild dessen sein soll. Das ist der Mensch. Deswegen wird der Mensch als Mann und Frau geschaffen. Und deswegen ist der Mensch von seinem Wesen her in der Lage, sich ganz an jemanden anderen zu verschenken. Ja. Schnecken können das nicht, Schnecken sind Zwitterwesen oder irgendwelche Einzeller, die sich durch Zellteilung vermehren. Also das funktioniert anders. Der Mensch macht sein Menschsein noch aus, in der Lage, sich ganz an den anderen zu verschenken. Und zwar in allen Ebenen seines Seins. Geistig, seelisch, körperlich, ganz wichtig. Er kann als Mensch, als alles, was ihn als Menschen ausmacht, sich an den anderen verschenken, ihn lieben, Freude haben, dem anderen alles zu geben. Und wenn Mann und Frau sich vollständig aneinander verschenken, dann ist diese Liebe so echt, dass sie eine eigene Person ist, nämlich ihre Kinder. Die Liebe zwischen Mann und Frau, das sind ihre Kinder. Das ist das Abbild Gottes, das er in die Schöpfung hineinlegt. Und wir sehen also, wie unglaublich heilig Ehe und Familie sind. Dass das nicht etwas ist, was man irgendwann sich die Menschen ausgedacht haben durch menschliche Gesetze und so, sondern das ist das Ureigentümlichste des Menschen. Ja. Zeigt ja auch die Anthropologie, ja, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau, das ist nicht irgendwann in der Menschheitsgeschichte entstanden, das gibt es, seit es Menschen gibt. Ja. Und gleichzeitig, und da müssen wir auch hinschauen, wird diese schöne Ordnung, die Gott seiner Schöpfung gibt, von Anfang an gestört. Ja. Das ist das, was wir die Erbschuld nennen. Und die erste Sünde, die Tatsache, dass überhaupt das Böse in die Welt kommt, das ist die Geschichte einer Familie. Das ist die Geschichte eines Ehepaars, das sich dann fortsetzt in ihr Nachkommen. Ja, zwei Brüder, Kain und Abel, wo einer den anderen erschlägt. Also, so beginnt die Menschheitsgeschichte, indem das Schöne, das Gott in sich hineingelegt hat, nicht geübt wird. Ich möchte das gerne vorlesen aus dem dritten Kapitel aus dem Buch Genesis, weil es meiner Meinung nach die treffendste und klarste Beschreibung ist, was Sünde ist. Wie das Böse in der Welt funktioniert überhaupt, woher das kommt, wo man drauf reinfällt und so weiter. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange, Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß, und sie gab auch ihren Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Da gingen beiden die Augen auf, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Als sie Gott den Herrn im Garten gegen den Tagwind einherschreiten hörten, versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Gott, der Herr, rief Adam zu und sprach, wo bist du? Er antwortete, ich habe dich im Garten kommen hören, da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam antwortete, die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, und so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du da getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, und so habe ich gegessen. Und dann geht es weiter, damit die Schlange befragt. Es geht dann immer, die Schuld wird immer weitergegeben. Ja? Aber was hier beschrieben wird, ist, wie das Böse Eingang in die Menschheit und in dem Fall auch, und das ist unser heutiges Thema, in die Familie finden kann. Da hat Gott den Menschen hineingesetzt in einen Garten, der voller Früchte ist. Am Anfang der Schöpfung ist noch nicht einmal die Rede von Arbeit, von Anstrengung, von irgendwelchen Mühseligkeiten. Da ist das Paradies. Das heißt, die Menschen haben alles, was sie brauchen. Ja? Sie brauchen auch keine Kleidung, weil sie frieren nicht. Ja? Das sind alles natürlich ganz starke Bilder. Ja? Da sind Früchte. Wenn sie hungrig sind, strecken sie die Hand aus und essen etwas. Es ist ein herrliches Leben. Es ist alles da. Sie lieben einander, sie vertrauen einander. Da ist nichts, was die Schönheit trüben würde. Jetzt will der Teufel aber, die Schlange, sie dazu verführen, zu sündigen. Er hat ja keine Chance, die haben ja alles. Da ist ja alles wunderbar. Also was macht der Teufel? Und es ist ihm bis heute nichts Neues eingefallen. Und das funktioniert bis heute. Was fragt er die Frau? Stimmt das, dass Gott euch verboten hat, von diesen köstlichen Früchten hier zu essen? Sie sitzen im Garten, alles voller Früchte. Also das stimmt das? Das ist eigentlich schon schlimm, was der liebe Gott euch da antut. Nicht? Ihr dürft die allerschönsten Dinge will euch vorenthalten. Das stimmt ja nicht. Ja? Sie dürfen ja von allen Früchten essen. Und die Frau denkt, nein, das stimmt ja gar nicht. Sie dürfen von allen Früchten essen. Ja? Also es ist heute auch immer noch so. Ja? Also wenn du die Gebote Gottes halten willst, es ist dann schon nicht mehr lustig. Ja? Das Leben ist dann schon ziemlich grauslich. Ja? Du bist dann vielleicht fromm und brav, aber lustig und schön ist es dann nicht mehr. Ja? Das ist aber, auch die frömmsten Katholiken fallen immer noch drauf rein. Ja? Wenn das uns oft genug vorgegaukelt wird, irgendwo glaubt man das. Ja? Das Gebote Gottes machen unser Leben traurig. Absurd. Ja? Als ob der liebe Gott uns nicht lieben würde. Ja? Also gut, die Eva hat das noch überzuckert und hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Aber einen Baum gibt es trotzdem, von dem dürft ihr nicht essen. Schaut, der Baum. Auf den musst du schauen. Ja? Warum hat Gott überhaupt so einen Baum geschaffen? Ist das schlimm? Hätte der liebe Gott das nicht viel schöner machen können, wenn es im Paradies diesen einen Baum, von dem man nicht essen durfte, nicht gegeben hätte. Denn der Baum steht für nichts anderes, als dass der Mensch nicht gezwungen wird, gut zu sein. Der Mensch hat die Möglichkeit, eine Sünde zu begehen. Er muss nicht, es fehlt ihm nichts, wenn er keine Sünde begeht. Ja? Aber die Möglichkeit besteht, weil der Mensch eben frei ist. Und warum muss der Mensch frei sein? Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die der Mensch haben muss, die Freiheit. Weil er sonst aus seinem innersten Wesen nicht finden könnte, nämlich das Wesen, das ihm Gott ähnlich macht. Und das ist die Liebe. Es gibt keine Liebe ohne Freiheit. Man kann Menschen zu allen möglichen Furchtbarkeiten zwingen, aber es ist denkunmöglich, jemanden zur Liebe zu zwingen. Ich kann nicht jemanden so lange foltern, bis er mich gern hat. Das funktioniert, das kann nicht sein. Ja? Liebe gibt es nur aus der Freiheit heraus. Deswegen gibt es diesen Baum. Und jetzt macht der Teufel Folgendes. Und wie gesagt, bis heute funktioniert das blendend. Dass er sagt, naja, dass der liebe Gott hat Angst davor, dass er davon isst. Ja? Weil er meint es nicht wirklich gut mit euch. Weil es werden euch die Augen ausgehen, ihr werdet gescheiter werden, weil ihr werdet etwas dazu gewinnen, was ihr vorher nicht gehabt habt. Jetzt kennt ihr nur das Gute, ja? Das ist alles schön und nicht. Aber wenn ihr davon esst, werdet ihr Gut und Böse kennen. Ihr werdet Gut und Böse unterscheiden können. Ja? Böse, haben sie nicht gewusst, was das ist? Ja? Naja, ist gut. Aber da fehlt noch was in eurem Leben. Da fehlt noch etwas, das braucht ihr noch. Ja? Das enthält euch der liebe Gott vor. Ja? Also, da hat erkannte die Frau, dass es gut wäre, von diesem Baum zu essen, um klug zu werden. Ja? Da hat man dann mehr davon, hat man mehr Lebenserfahrung. Ja? Und das ist der Trick, wie es funktioniert. Was macht der Teufel da? Er hat den Menschen nichts Gutes anzubieten, weil er aus sich heraus nichts Gutes hervorbringen kann. Das kann nur Gott. Der Teufel hat eine einzige Chance, uns zur Sünde zu bringen, indem er uns verwirrt, indem er uns belügt und indem er uns etwas vorgaukelt. Ja? Ich kann nur dann jemanden dazu bringen, ein Glas mit Gift zu trinken, wenn ich ihm behaupte, es ist was Gutes. Ja? Es ist eine Medizin, ja? Oder sonst etwas. Ja? Warum sollte das jemand machen? Und das, was er jetzt sagt, ist, dass das Böse, das in euer Leben hinzukommen wird, ist ein Fortschritt. Ja? Ihr habt dann mehr vom Leben. Kennen wir ganz genauso. Er hat gesagt, ein bisschen, wenn wir die Sau rauslassen, ja, da hat man dann ein bisschen mehr vom Leben, dann ist es lustiger. Mir hat das mal ein Jugendlicher wirklich gesagt, ich war zutiefst schockiert, inzwischen ist er, glaube ich, schon glücklich verheiratet, aber der hat mir das gesagt, er war aus einer frommen Familie und alles, aber der hat gesagt, mein Lebensplan ist so ein bisschen, bis ich so 20, 25 bin, bin ich mal lustig, dann achte ich so nicht auf diese Dinge, auf die Gebote und so, dann lasse ich das. Und dann suche ich mir eine liebe Frau und dann wird es richtig schön. Ne? Furchtbar, ja, furchtbar. Also, weil er geglaubt hat, dass ihm sonst was entgeht. Das ist natürlich absurd. Ja. Das, was der Teufel anzubieten hat, ist nichts anderes als ein Defizit. Das habe ich jetzt, meine Firmlinge erklären das immer so, jetzt habe ich es gerade wieder gemacht, da staunen sie immer. Sagt, hat jemand von euch schon ein Konto? Ja, also dann zeigen wir ein paar auf. Sagt, also ich verrate euch jetzt einen Trick, wenn ihr 1000 Euro auf einem Konto habt, wie man ganz leicht 2000 Euro draufkriegen kann. Also interessant, das wollen wir natürlich wissen. Ja. Man muss nur 3000 Euro ausgeben. Naja, dann sind sie ein bisschen verwundert. Ich sage, nee, aber das ist ja Minus. Ja, aber da steht dann 2000 Euro. Ja, aber es steht ja Minus davon. Ist wurscht, es steht da 2000 Euro. Ja. Und dann, so, man denkt, schaut nur auf die Zahlen, denkt, das ist ja was, super, nicht? Da steht ja Minus davon, ist ja wurscht. Aber es ist, ihr habt was, ja. Das ist eben eine Lüge, es ist eine Lüge, aber es ist eine Lüge, die natürlich eine Wirklichkeit ist. Das Defizit auf meinem Konto ist ja leider auch eine Wirklichkeit, mit der ich umgehen muss. Ich kann auch nicht sagen, das Geld gibt es ja gar nicht, liebe Bank. Ja? Sondern ich muss damit umgehen. Ja? Aber das Böse ist eben nichts aus sich heraus Existierendes, sondern es ist nur... und deswegen hat der Teufel Erfolg. Und das, warum erzähle ich das jetzt also ausführlich? Weil es gerade in den Familien, das betrifft natürlich alle, das gesamte Leben, aber heute reden wir über Familien und ich glaube, darauf weist uns ja der Heilige Vater besonders hin, sind wir gerade in einem sehr spannenden Prozess, dass in der Familie, also die Familie ein besonderer Schlüssel ist für die Erneuerung der Kirche auch, ganz sicher, dass die Sünde auf diese Weise in die Familien kommt, indem man glaubt, den Zugewinn zu haben, wenn man sich nicht mehr an die Gebote Gottes hält, dass es dann besser wird. Ja? Stimmt nicht. Ja. Was ist die Folge der Sünde? Das Erste, sie erkennen, dass sie nackt sind. Furchtbare Katastrophe. Ja? Mann und Frau allein im Paradies erkennen, dass sie nackt sind. Das darf nicht so sein. Ja? Da geht es ja nicht um einen FKK-Strand oder sonst was, sondern da sind zwei Menschen, die so sind, wie sie sind. Und plötzlich beginnen sie einander zu misstrauen. Ich darf mich dem anderen jetzt nicht so zeigen, in meiner ganzen Ungeschütztheit. Wer weiß, was die Frau davor hat. Die Frau denkt sich, was weiß, tut der Mann davor. Machen wir uns Schürze, ja, schützen uns ein bisschen, ja, dann fühlen wir uns wohler. Ja. Das heißt, durch die Sünde entsteht Misstrauen zwischen den Menschen. Ja. Durch die Sünde entsteht Misstrauen zwischen Ehepartnern in der Familie. Da ist der Wurm drinnen dann. Ja. Weil man Sünden begangen hat. Und sie nicht, ja, und das ist das Nächste dann, dass man nicht zur Sünde steht und sagt, ich habe was gemacht. Das beschreibt die Bibel nicht, weil es nicht stattgefunden hat. Aber was wäre passiert, wenn Gott sie gefragt hätte, was habt ihr denn gemacht?
Und die Menschen haben gesagt, ja, wie kommt man so blöd, wir haben der Schlange geglaubt, wir haben dir missbraucht, wir haben geglaubt, dass du es nicht gut mit uns, bitte verzeih uns. Tschak, der liebe Gott hätte hundertprozentig verziehen. Was war aber die Reaktion der Menschen? Sie haben gesagt, nein, ich weiß nicht. Also die Frau, du hast deine Frau geschaffen, gell, und dir das jetzt, die ist auf diese Idee gekommen. Und Gott fragt die Frau, du hast die Schlange geschaffen und die hat mich verführt. Also es ist, man, selber ist man natürlich nie schuld, das ist immer der andere. Ja? Und genau das verhindert eine Heilung. Ja? Genau das zementiert die Sünde ein. Ja? Auch mit der zweiten Folge, die Sünde hat, auch das ganz wesentlich für unsere Familien. Gott kommt gegen den Tagwind ins Paradies geschritten und fragt, Adam, wo bist du? Wo seid ihr, meine lieben Menschen? Und da kann man schon ein bisschen vermuten, da kann man viel hinein hören und heraushören, besser gesagt. Wie muss das gewesen sein vor der Sünde? Da ist Gott gekommen in den Garten und ist mit den Menschen umgegangen. Das heißt, die Menschen haben ganz unmittelbaren Kontakt zu Gott gehabt. Das Gebet war nicht ein mühsames Bemühen und also hoffentlich schaffe ich jetzt andächtig zu sein und so, ja, und dann bin ich wieder abgelenkt und dann, sondern ganz unmittelbar sind die Menschen mit Gott umgegangen. Er war da, sie haben mit ihm sprechen können, ja. Das war eine innige Begegnung. Das funktioniert nicht mehr. Warum funktioniert es nicht? Die Menschen verstecken sich vor Gott, weil sie Angst haben vor ihm. Warum haben die Menschen Angst? Nichts Böses gemacht. Sie glauben eher dem Teufel, der ihnen einreden will, Gott meint es nicht gut mit ihnen, und haben deswegen Angst vor Gott. Ja? Weil sie erkannt haben, dass sie nackt sind, dass sie sind, wie sie sind. Ja? Auch das, wenn wir Gott sozusagen uns vor Gott verstecken in unseren Familien, eben nicht mehr miteinander beten, ja? Dann wird die Sünde einzementiert, dann wird das Böse immer mehr Macht bekommen. Ja? Das ist nämlich alles dieses Negative, was man da sieht, und ich finde das eben so spannend, wie toll das beschrieben ist, weil es so ganz griffig beschrieben wird, zeigt ja auch die andere Seite der Medaille auf, wie der Weg herausführen würde. Ja? Was wäre gewesen, wenn Adam und Eva gesagt hätten, wir haben was angestellt, wir schämen uns vielleicht dafür, aber wenn jetzt Gott kommt, wird alles wieder gut. Ja? Das haben die aber nicht gehört, haben sie versteckt vor ihm. Ja? Was machen unsere Familien, wenn sie kaputt gehen und so weiter? Nein, nur nicht beten, das macht die Sache noch mühsamer und so weiter. Genau das wäre der Schlüssel. Ja? Nun, beichten gehen, sich die Sünden bereuen, wieder zurückkommen zum Guten. Ja. Wenn man das nicht macht, setzt sich die Sünde fort. Schon in der nächsten Generation, wie gesagt, erschlägt der Kain den Abel. Wegen nichts. Ja. Auch unglaublich, toll, man kann nicht das ganze Buch Genesis jetzt beschreiben, aber nur das noch, nämlich unglaublich toll beschrieben, ein Urkonflikt in der Menschheit, nicht? Der eine Viehbauer, der andere Ackerhirte, der eine Nomade, der andere Sesshafte. Bis heute ist das der Grund für Kriege in manchen Gegenden, ja? Dass die einen herumziehen und der andere sesshaft sind. Ja? Da kann man doch viel drüber reden. Und der eine schlagt den anderen. Das ist die Fortsetzung der Sünde. Also so kommt sozusagen das Böse in die Welt und das Schöne, das Gott in die Menschen hineingelegt hat, wird verdunkelt. Jetzt könnte man, wenn man ganz menschlich darüber nachdenkt, sich denken, gut, also dann ist die Schöpfung halt doch nicht gut geworden. Dann Gott hat sie gut gemacht, aber der Mensch hat sie zerstört und das war's dann. Aber das gesamte Alte Testament handelt eigentlich davon, dass Gott alles daran setzt, um diese Menschen wieder für sich zu gewinnen. Ja? Um sie wieder zum Guten hinzuführen. Um sie wieder so werden zu lassen, wie sie eigentlich gedacht waren. Und immer, ganz wesentlich, ist es eine Frage der Familien. Ja, ganz in unzähligen Stellen des Alten Testaments schon wird die Beziehung Gottes zu den Menschen immer als eine Liebesbeziehung beschrieben, wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau, die bräutliche Liebe Gottes, den Bund, den er schließt, wie eine Ehe, die Gott später mit dem Volk Israel schließt, vorher schon mit Noah, Abraham und so weiter. Wo Gott sozusagen alles daran setzt, die Menschen wieder beizubringen, schrittweise oft beizubringen, wie es gut wird. Das sind die Dinge, die uns oft sauer aufstoßen, wenn wir im Alten Testament Dinge hören, die noch sehr brutal sind, wo man uns denkt, also das lässt Gott zu und so weiter. Das war schon ein Schritt in eine Richtung, dass überhaupt ein Gesetz herrscht und man sich nicht einfach nur der Stärkeren, den Schwächeren den Schädel einschlägt, sondern dass es überhaupt Gesetze gibt, dass der Schwächere geschützt werden kann, wenn er im Recht ist und so weiter. Und der nächste Schritt, die 10 Gebote, die dann Gott einem Volk exemplarisch gibt, die ganze Welt soll sehen am Volk Israel, wie schön es ist, wenn man sich an die Gebote Gottes hält, wie gerecht eine Gesellschaft wird, ja? wie das alles funktioniert plötzlich wieder. Ja? Jetzt wissen wir aber, dass das alles nicht so wirklich toll funktioniert hat,
und der Mensch nicht und nicht gut geworden ist. Und so hat Gott einen Schritt gesetzt, der unüberbietbar ist, nämlich dass er selbst Mensch geworden ist. Und wieder, was tut Gott? Er wird Mensch hinein in eine menschliche Familie. Das ist alles kein Zufall. Alles, was Gott tut, das hat Bedeutung. Alles, was Christus tut, der menschgewordene Gott, jeder kleinste Handgriff, ja, die Dinge, von denen man weiß und genauso die Dinge, von denen man nicht weiß, die haben Bedeutung. Ja. Die haben eine Wirkung für das Heil. Und da können wir schon mal sehen, dass Gott Teil einer Familie wird. Christus wächst als Sohn von Maria und Josef auf. Und können als Erstes schon etwas sehr Interessantes feststellen. Wir sind geprägt natürlich, zu Recht, klärlicherweise, von den spannenden Geschichten, die Evangelien berichten, vom öffentlichen Wirken Jesu. Da sind Wunder gewirkt worden und Sturm am See und dramatisch und die Kreuzigung und Auferstehung und so weiter. Das ist natürlich das, worüber wir uns viele Gedanken machen. Aber es ist kein Zufall, dass die 10-mal so lange Zeit mindestens, die dieses öffentliche Wirken gedauert hat, Christus in einer Familie völlig unbeachtet gelebt hat. Ja. So unbeachtet, dass wir später einmal nach Nazareth zurückkommt und die Leute schon gehört haben, jetzt hat er zu predigen begonnen, dieser 30-Jährige, den wir doch alle gut kennen, beginnt da Wunder zu wirken, weil vorher hat Jesus keine Wunder gewirkt. Das erste Wunder war bei der Hochzeit von Kana. Ja. Was will der jetzt von uns? Ja, den kennen wir doch, seine Verwandten wohnen bei uns, der Sohn von Josef, ja. Was will der uns erzählen? Nicht? Und Jesus, das ist ganz ein dramatisches Wort, finde ich, im Evangelium, geht von Nazareth weg. Ja, verlässt sie, geht durch sie durch und verlässt sie. Er kann dort keine Wunder wirken, sie glauben nicht an ihn. Ja, weil sie nicht begreifen können, dass auch das unscheinbare Leben eine Bedeutung hat, wenn später sozusagen auch spektakuläre Dinge passieren. Und das ist etwas ganz Wesentliches, was man für die Familie lernen muss, wenn man sie wirklich im Geiste Gottes leben will. Die ganz großen Dinge, die passieren, sind sicher keine Dinge, über die am nächsten Tag eine Schlagzeile in der Zeitung steht. Ja. Das sind aber die wesentlicheren Dinge oft. Ja. Dass ein Ehepartner dem anderen, der von der Arbeit kommt, liebevoll begrüßt und der merkt, der freut sich immer, dass ich nach Hause komme. Das gut gekochte Essen, die abgewaschenen Töpfe, die der andere stehen gelassen hat, die man wegräumt, ohne was zu sagen, mit einem Lächeln. Ja. Das ist viel wichtiger, als wenn ich, weiß ich was, ein paar Herzoperationen gemacht hätte oder keine Ahnung. Das sind die ganz großen Geschehnisse im Reiche Gottes, völlig unbemerkt. Ja. Christus selbst gibt ein Beispiel, das ist so unbemerkt, dass die Evangelisten nicht einmal darüber berichten. Ja. Hätten sie auch, sie hätten ja befragen können, die Mutter Gottes, erzählen uns viele Geschichten aus der Kindheit Jesu, sind sicher tolle Sachen passiert, ja. Wie Jesus mit seinen Spielkameraden umgegangen ist, wie das war, wenn Gäste aufgenommen worden sind im Heiligen Haus in Nazareth. Wie man mit Konflikten umgegangen ist, alles das. Es gibt nur eine Geschichte, die Lukas berichtet, wenn man das jetzt sehr salopp sagen will, aber ist es ja auch, die Schwierigkeit mit dem pubertierenden jungen Burschen Jesus, der in den Tempel verloren geht, also sind alle viele Eltern hier, was macht man, wenn ein 12-Jähriger 3 Tage nicht nach Hause kommt, zu suchen ist, also das ist nicht so lustig, ja, das war damals nicht so, ohne noch dazu im Wissen, das ist bitte der Sohn Gottes, der uns hier anvertraut ist. Das war eine echte Schwierigkeit und Maria hat nicht verstanden, das steht ausdrücklich, sie hat nicht verstanden. Ja. Und trotzdem passiert es, ja, und ist nichts Unvollkommenes. Ja. Und gleichzeitig steht am Ende dieses Evangelienstelle, er kehrte mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Der Sohn Gottes ist Josef und Maria gehorsam, muss man sich vorstellen. Ja. Also da sieht man, die Dinge, die in einer Familie so ganz intim passieren, ja, das Verhältnis zwischen den Ehepartnern, von Eltern zu ihren Kindern, was man füreinander tut, die Atmosphäre, die zu Hause herrscht, wie man miteinander isst, wie man zusammen betet, wie man mit Konflikten umgeht, wie man damit umgeht, wenn jemand etwas macht, das der andere nicht verstehen kann. Ja, das alles passiert in der Heiligen Familie. Da passiert Reich Gottes. Ja, da passiert Kirche. Da passieren die ganz großen Dinge. Auch allein die Tatsache, dass wir natürlich davon ausgehen dürfen, dass Jesus als Mensch Dinge gelernt hat. Ja, er ist der Sohn Gottes, aber er ist wirklich Mensch geworden. Das heißt, das Jesuskind in der Krippe hat nicht lesen, schreiben gekonnt und alle Sprachen der Welt, sondern hat, wie jedes Kind, lesen, schreiben gelernt, die Sprache gelernt, hat gelernt, wie man über ein Messer und Gabel, das damals noch nicht so gegeben, aber wie man sich bei Tisch benimmt und sonst etwas, ja. Also, das sind wichtige Sachen. Die Mutter Gottes hat ihm das beigebracht. Kindererziehung, ja, als echter Gottesdienst, also mehr Gottesdienst gibt es ja nicht, dass ein Mensch etwas für seinen Schöpfer tut. Ja. Maria bringt Jesus Essen bei und wie man sich benimmt. Ja. Wie heilig ist Kindererziehung? Was passiert da? Das bildet sich plötzlich ab. Ja. Wir werden Christus ähnlich. Der Inhalt der ganzen Menschwerdung Gottes ist etwas ganz Einfaches. Das ist ja nicht sehr kompliziert, wie der Glaube ja nie kompliziert ist, sondern immer etwas sehr Schlichtes. Gott wird Mensch, tritt also ein in unsere Welt, um diese Welt wieder sozusagen zu öffnen für den Himmel. Um aus dieser Welt wieder ein Paradies zu machen, schlussendlich sogar mehr zu machen daraus, als das ursprüngliche Paradies war, nämlich nicht nur ein irdisches Paradies, sondern sozusagen uns mitzunehmen in den Himmel. Wenn Gott jetzt als Teil einer menschlichen Familie lebt, dann sollte in dieser Familie wirklich der Himmel gegenwärtig sein. Und ich finde, das ist eine schöne Betrachtung, die man als Familie öfter machen kann. Wie waren die Tischgespräche in Nazareth? Ja, man kann sich schwer vorstellen, dass die Mutter Gottes die Nachbarin ausrichtet, weil die ein geflicktes Kleid angehabt hat und der heilige Josef schimpft auf einen Kunden, den er gehabt hat, als Zimmermann oder raunzt ein bisschen über seine Arbeit. Das muss ganz anders gewesen sein, nehme ich jetzt einmal an, zu Recht, glaube ich. Das muss sehr schön gewesen sein, alles. Wie toll, wenn eine Familie sagt, wir wollen das auch so machen, wir machen das nach. Ja. Noch einmal, es war den Evangelisten, die alle sehr heilig waren und Jesus direkt erlebt haben, nicht wert aufgeschrieben zu werden. Ja. Es wird kein großes Aufsehen erregen, wenn wir das schaffen, aber es ist etwas ganz Wesentliches. Das öffentliche Wirken Jesu, in das Jesus dann eintritt, dauert wahrscheinlich 3 Jahre und gipfelt in seinem Leiden, Kreuzigung und der Überwindung des Bösen und der Sünde und des Todes in der Auferstehung und dann in der Himmelfahrt. Das ist Erlösung. Also Gott wird Mensch, um das Böse, das wir ja angerichtet haben, sozusagen selbst auf sich zu nehmen und auf diese Weise sozusagen es zu überwinden. Ich habe schon gesagt, Gott schenkt uns damit nicht nur die ursprüngliche Würde des Menschen zurück, sondern er macht uns zu göttlichen Wesen. Der Mensch wird, er ist schon von der Schöpfung her Abbild Gottes, aber der erlöste Mensch, der sich für Christus entscheidet, der sozusagen wirklich das annimmt, diese Erlösung, der wird aufgenommen in die Sohnschaft Gottes. So wie Jesus der Sohn Gottes ist, sind wir, der Katechismus beschreibt es mit einem Wort, darüber kann man streiten, wir sind so wie Adoptivkinder Gottes sozusagen. Aber wir vielleicht kennen alle irgendwie Adoptiveltern, für die das dann überhaupt keinen Unterschied mehr macht. Ja, das ist mein Kind. Ja. Das muss man immer mit bedenken. Ja, der liebe Gott nimmt uns auf, wir sind seine Kinder. Ja. Auch wenn wir sozusagen von Natur aus noch nicht sind. Aber wir nimmt uns einfach auf in Kindschaft in Jesus Christus. Und jetzt bekommt plötzlich auch die Ehe noch eine neue heilsgeschichtliche Bedeutung. Nämlich, ich habe schon gesagt, das ganze Alte Testament ist voll davon, dass die Beziehung Gottes zu den Menschen gesehen wird als eine Liebesbeziehung, eine bräutliche Liebe. Ja. Und das gipfelt in der Menschwerdung, wo Gott Mensch wird, um die Menschen anzunehmen als seine Braut. Und das geschieht in letzter Konsequenz. Ja. Christus stirbt für die Menschen. Er stirbt für die Menschen am Kreuz, schenkt ihnen alles hin, obwohl sie ihn kreuzigen, liebt er sie weiter und so weiter. Das ist eben die Erlösung. Und plötzlich wird klar, dass eine Ehe auch diese Beziehung abbilden soll. Nämlich die Beziehung zwischen Christus und seiner Kirche. Und dass es Vorbild für die eigene Liebesbeziehung ist und das eigene Familienleben, was Christus mit den Menschen macht. So wie Christus Gott uns begegnet, wollen wir einander begegnen. Es gibt eine unglaublich schöne Stelle im Epheserbrief im 5. Kapitel. Ich versuche immer, den Brautpaares einzureden, sie bei der Hochzeit zu nehmen und habe selten Erfolg. Alle werden gleich merken, warum, aber es zahlt sich wirklich aus, sich diese Stelle genau anzuschauen, weil sie meistens missverstanden wird. Und zwar schreibt Paulus an die Epheser über die christliche Familienordnung, so ist die Überschrift. Einer ordne sich dem anderen unter, in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn Christus. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Wie aber die Kirche sich Christus unterordnet, sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Was euch angeht, so liebt jeder von euch seine Frau wie sich selber. Die Frau aber ehre den Mann. Also wir hören gleich heraus, warum viele eine Scheu haben, das sozusagen zu nehmen. Weil das gehört ja nicht in unsere Zeit, dass da die Frauen die Männer gehorchen sollen und so weiter. Das geht ja wohl nicht. Ja. Aber das schreibt Paulus ja gar nicht so. Darum geht es ja gar nicht in erster Linie. Das sagt, so ihr Männer habt jetzt einzufordern, dass eure Frauen euch brav gehorsam sind, sondern Paulus macht genau das, was ich vorher versucht habe zu beschreiben. Sagt, in der Ehe bildet sich das Heilsgeschehen ab. Ja. So wie, schon die Schöpfung sozusagen ganz gegenwärtig ist in jeder Familie, ist die Erlösung ganz gegenwärtig in der Familie, weil das, was Christus mit der Kirche macht, das können sie nachbilden. Ja. Und beginnen tut das Ganze, indem er schreibt, einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Das war revolutionär damals, weil damals war es völlig normal, dass der Mann der Chef ist und die Frau hat zu gehorchen. Dass einer sich dem anderen unterordnet, die Frau dem Mann und der Mann der Frau, das war völlig neu. Ja. Damit beginnt das Ganze einmal. Und dann macht er etwas, was, finde ich, genial ist. Und zwar sagt er nicht, worauf jeder ein Recht hat, sondern jedem der beiden Geschlechter zeigt er, wo das Ideal ist, dem man selber zustreben soll. Also er schreibt nicht, sagt nicht den Männern, so, eure Frauen sollen euch gehorchen, sondern er beginnt damit, ihr Frauen, nehmt eure Männer so an, wie die Kirche Christus. Christus ist das Haupt der Kirche, Christus, dem muss man gehorchen, Christus ist vollkommen und heilig, ja, von dem soll man sich ganz abhängig machen. Völlig klar, wenn wir an Christus denken, ist das völlig klar, nicht? Selbstverständlich machen wir das, ja, anders haben wir gar keine Chance. So, und ihr Frauen macht es jetzt genauso mit euren Männern. Jetzt will ich niemandem zu nahe treten, aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Ehemann nicht ganz so heilig ist wie Christus. Es werden Ausnahmen sein, vielleicht, die nicht so heilig sind, aber üblicherweise kann das passieren. Und genau das ist das Geheimnis. Ihr Frauen behandelt eure Männer aber trotzdem so. Und ich glaube, dass der Paulus einfach auch ein sehr guter Psychologe ist. Das tut Männern einfach sehr gut, wenn sie auf einen Podest gestellt werden, ob sie es verdienen oder nicht. Ja? Und sagt, also du bist der Chef. Ja? Du bist, sag ruhig, wie soll man das machen? Ja? Lass bestimmen. Eine gute Ehefrau passiert dann eh das, was sie will. Aber ist klar. Zumindest tut es dem Mann gut, wenn er auf einem Podest steht und einfach als toll angesehen wird. Und vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere, was man wirklich toll finden kann an seinem Ehemann. Ja? Dass man bewundern kann, dass man wirklich schön findet. Und wo man, wie schön ist das, wenn man sagt, ich möchte meinem Ehepartner auch dienen. Ja? Ich möchte wirklich für ihn da sein. Ja? Nicht immer ständiger Handel, sondern so wie die Kirche Christus dienen will, weil er es einfach verdient. Ja? Auch wenn sie Männer nicht verdienen, aber so soll man ihn behandeln. Ja? Und wo sollen die Männer ihre Frauen behandeln? So wie Christus die Kirche behandelt. Die als makellose Braut ohne Fehler und Falten vor sich erscheinen lassen will. Jetzt sage ich etwas noch Absurderes, aber es soll auch die eine oder andere Frau geben, die vielleicht einen Fehler hat. Und vielleicht auch die eine oder andere Falte oder sonst etwas. Aber Christus behandelt seine Kirche, als ob sie die schönste und die tollste und die heiligste wäre. Und genau aus dem Grund wird die Kirche schön, toll und heilig. Und genau das ist das Geheimnis, wenn ein Mann seine Frau behandelt als die tollste, schönste Frau der Welt, ja, als die vollkommenste Frau, dann wird sie doch immer mehr. Ja, man kann das Frauen ansehen, ob sie geliebt werden von ihren Männern. Das traue ich mich zu sagen. Ja. Da beginnt eine Schönheit zu strahlen, dass man einfach, weil da etwas, das Schönste sozusagen zum Vorschein kommt, man angespornt wird dadurch. Und es ist im Prinzip genau dasselbe, was er den Männern schreibt, behandelt eure Frau, also was er den Frauen vorher geschrieben hat, behandelt so wie die Frauen die Männer behandeln sollen, als ob sie es verdienen würden, behandelt eure Frauen, als ob sie so großartig und so schön wären. Ja. Und ein Mann, der sagt, ich habe die schönste Frau der Welt geheiratet, der darf das ehrlich meinen und das soll auch so sein. Das ist schön so, ja. Der wird auch recht haben. Ja. Und plötzlich wird klar, wie eine Ehe funktioniert. Nämlich nicht, indem man irgendeinen Vertrag schließt, der möglichst alle Klauseln beinhaltet, damit niemand ausbrechen kann und man kann das dann einfordern, sondern indem man sich aneinander hinschenkt. Und was tut Christus am Kreuz? Er schenkt sich an uns hin, obwohl wir ihn gerade kreuzigen, hört er nicht auf, uns zu lieben. Und das kann es in einer Ehe natürlich auch geben, ja? Dass der eine den anderen liebt und der schlägt ihm die Nägel durch die Hände und bereitet ihm furchtbare Schmerzen. Und er hört nicht auf zu lieben. Ja, tut weiter und kann. Auf diese Weise sind schon manche Ehen noch gerettet worden. Ja, weil der andere plötzlich gesagt, so herausgefordert war durch diese Liebe und durch diese Treue, sich doch wieder bekehrt hat von einer Sünde oder so. Ja. Aber das ist das Geheimnis, weil Christus erlöst uns auf diese Weise. Und wenn jetzt in einer Familie so etwas geschieht, dann wird die Liebe wirklich sichtbar und dann baut sich Kirche auf, dann wird Kirche sichtbar, dann wird Erlösung sichtbar. Ja. Und die Kinder, die in so einem Elternhaus aufwachsen können, die werden ausgerüstet für ihr Leben, die wissen, wie es läuft, ja, die wissen, woran man sich halten kann und so weiter. Also, das ist natürlich ein riesiger Anspruch, aber wie alle schönen Dinge ist das Ideal immer was Großes, das man anzustreben hat, auch wenn man sich bewusst ist, dass man ein Leben lang dorthin unterwegs ist. Aber mit dem Mittelmaß sollte man sich jedenfalls niemals zufrieden geben. Die Ehe ist eben etwas, was durch und durch natürlich ist. Deswegen kann man auch über die Ehe, wie wir es letztes Mal gemacht haben, reden und den lieben Gott einmal ganz beiseite lassen. Ja, man kann mit Atheisten über die Ehe reden, das ist eben das, was man Naturrecht nennt, weil sich aus der Natur des Menschen heraus erklärt. Und so entsteht Ehe auch. Ja, das ist für viele oft sehr ernüchternd. Jetzt reden wir von der Heiligkeit der Ehe in der katholischen Kirche. Wir glauben daran, dass sie ein Sakrament ist und so weiter. Und plötzlich wird klar, so wie das Kirchenrecht damit umgeht, das ist eigentlich ein Vertrag, der zwischen Mann und Frau geschlossen wird. Ja, da müssen zwei Mann und Frau sein, die müssen also sicher sein, wer der andere ist. Die müssen sicher sein, worauf sie sich einlassen. Da sind zwei Zeugen, die bezeugen, dass sie das freiwillig machen und so weiter. Nicht. Also wie in Geschäftsbeziehung schaut das aus. Ja. In gewisser Weise ist das ein Vertrag, den Mann und Frau schließen. Eine Willensäußerung, ich möchte mit diesen Menschen ein Leben lang zusammenbleiben. Traut man den Menschen zu, dass er so eine Entscheidung fällen kann. Die Kirche glaubt ja auch, dass bei Nichtgetauften auch etwas stattfindet. Wenn zwei Nichtgetaufte heiraten, nennt man das Naturehe. Die ist aus der Sicht der Kirche genauso unauflöslich wie eine sakramental geschlossene Ehe, ja, weil es etwas zutiefst Menschliches ist. Aber wenn das Mann und Frau tun, die zu Christus gehören, dann ist diese Ehe eben ein Sakrament. Und Sakrament heißt immer, dass etwas Übernatürliches passiert, dass Gott gegenwärtig ist, dass einem Christus auf eine ganz besondere Art und Weise begegnet. Und das konkretisiert sich, wie gesagt, im Eheleben tagtäglich, das schmutzige Geschirr, das ich abwasche für den anderen, ohne zu raunzen. Und der bemerkt das womöglich gar nicht. Ein Dienst an Christus. Oder noch anders gesagt, Christus bedient die Kirche, so wie Christus, also für die Männer ist Christus der Vorbild, der die Kirche liebt. Christus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Ja, ein Mann, der seine Frau bedient, das ist Christus wird gegenwärtig sozusagen, nicht? Also da wird klar, dass ein Sakrament, dass das Heilige des Sakramentes Wirklichkeit wird, aber es geschieht eben sehr oft ganz unscheinbar. Ja? Ganz im Verborgenen vielleicht. Und das macht aber vielleicht auch gerade die Schönheit aus. Jetzt könnte man noch lange reden über viele Aspekte der Ehe. Es kommen noch viele, kommen ja auch in den nächsten Vorträgen. Aber bei diesem Vortrag habe ich mir gedacht, es wäre schön, auch als kleinen Exkurs auf etwas hinzuweisen, was in einem ganz engen Zusammenhang zur Ehe steht und das man gerade durch die Ehe auch zu verstehen beginnt. Und das ist das zölibatäre Leben. Genauso kommt es auch im Evangelium vor. Wenn Christus über die Ehe und die Heiligkeit der Ehe spricht, sind die Jünger zuerst erschrocken. Wenn Jesus plötzlich sagt, die Ehe ist unauflöslich, weil das war sie zur Zeit Jesu nicht, dass es Scheidungsbriefe gegeben und so weiter, das war jüdisches Gesetz. Vielleicht sagt, nein, so ist das von Anfang an nicht gewesen. Und die Jünger selber gesagt, also wenn das die Rolle des Mannes in der Ehe ist, dann ist es besser nicht zu heiraten. Ja, das war keine große Anerkennung, sondern es war eher ein Schock. Ja. Worauf Jesus plötzlich noch etwas Schlimmeres gesagt hat, nämlich, ja, man kann auch um das Ehereiches willen, aber um das Himmelreiches willen, unverheiratet bleiben. Das ist sehr schön, hat man ganz viel Gott da. Ja, das hat sie nochmal schockiert, womöglich. Ja, weil das hat es in der damaligen Kultur gar ganz wenig gegeben, also dass man jetzt unverheiratet bleibt. Was will Jesus damit? Wie kann zölibatäres Leben sinnvoll sein, wo doch die Ehe etwas so Schönes und so Großes ist? Der Martin Luther hat gesagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. In der protestantischen Theologie ist die Ehe auch kein Sakrament. Das ist ganz interessant, das ist vielleicht auch eine kleine Nebenbemerkung, wie die katholische Kirche damit umgeht. Im 16. Jahrhundert also haben die Reformatoren gesagt, die Ehe ist kein Sakrament, die Ehe ist ein weltlich Ding, das ist eine menschliche Sache, die da passiert. Und die Katholiken haben gesagt, wir glauben schon, dass es ein Sakrament ist. Und wir glauben auch, dass wenn zwei evangelische Christen heiraten, weil sie sind getaufte Christen, dass die auch ein Sakrament schließen, auch wenn sie es nicht dran glauben. Und haben extra, wie sich selbst beim Konzil von Trient darum gekümmert haben, wie können wir unsere Eheschließungen so ordnen, dass da kein Chaos entsteht und deswegen die Frauenpflicht, dass man vor dem Priester heiraten muss und die zwei Zeugen und so weiter. Das ist im Konzil von Trient alles beschlossen worden. Dass man sagt, wenn evangelische Christen heiraten, die kommen natürlich nicht in die katholische Kirche vom Pfarrer mit den zwei Zeugen, die kümmern sich nicht um diese Vorschriften, glauben wir auch, dass sie gültig verheiratet sind. Für Katholiken ist es notwendig für die Gültigkeit, aber in den evangelischen glauben sie es auch, wenn sie es nicht machen. Weil so wichtig war, dass man sagt, wir glauben, dass wenn zwei Christen heiraten, ist das ein Sakrament. Ja? Auch wenn sie selber nicht geglaubt haben. Also das ist nur eine kleine Nebenbemerkung. Luther sagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. In einer Weise hat er recht, weil es in dieser Welt stattfindet und auf diese Welt beschränkt ist. Christus sagt, im Himmel wird nicht mehr geheiratet. Ist man auch nicht mehr geheiratet. In einer anderen Weise hat er natürlich nicht recht, weil es etwas Göttliches ist, weil es etwas Übernatürliches ist, die Ehe, wie ich es vorher beschrieben habe. Dass die Ehe im Himmel keine Fortsetzung findet, ja, ist kein Merkmal dafür, dass sie unbedeutender wäre oder was. Das Heiligste, was wir auf der Erde machen können, ist die Heilige Messe zu feiern. Im Himmel gibt es auch keine Messe mehr. Ja. Im Himmel gibt es keine Eucharistiefeier. Weil es schon erfüllt ist. Und das ist jetzt sozusagen der Knackpunkt, wie man zölibatäres Leben verstehen kann. Die Erlösung, diese Beziehung, die Beziehung Gottes, der in die Menschheit eintritt, um hier mit uns umzugehen und uns zum wahren Menschsein zurückzuführen und ins göttliche Leben hineinzuführen, das wird eben sakramental gegenwärtig in der Ehe. Ja? Die Beziehung Christi zur Kirche wird in der Ehe abgebildet. Und wird richtig. Und das, was jetzt die Zölibatärlebenden tun sollen, ist das abzubilden, was im Himmel dann passieren wird. Und was wird im Himmel sein? Im Himmel sind sozusagen nicht einzelne Familien, die in sich abgeschlossen sind, was auch eine gewisse Schönheit hat, dass man sagt, wir sind eine Welt für sie und für uns. Ja. Alles mit Grenzen natürlich. Aber sondern im Himmel gibt es nur noch eine große Gemeinschaft. Alle sind eins in Gott. Ja. Im Himmel ist jeder für uns engstes Familienmitglied. Ja, sonst wäre es nicht der Himmel. Da gibt es nicht ein Grüppchen da und das Grüppchen dort und die sitzen auf der Wolke und machen sich reden böse über die auf der anderen Wolke sitzen. Das gibt es im Himmel nicht. Ja, sonst wäre es nicht der Himmel. Da sind alle eins. Und jetzt gibt es eben die Berufung auch in der Kirche zu versuchen, diese Vollendung des Himmels auch hier schon abzubilden, nämlich durch zölibatäres Leben. Deswegen Priester, die Christus darstellen sollen, nach seinem Vorbild ehelos lebend sind, die um sozusagen für alle zu ihrer Familie zu machen. Ja. Deswegen ist zölibatäres Leben und Familienleben immer aufeinander hingeordnet. Das kann man wirklich oft sehr toll erleben als Priester, wenn Familien im Glauben leben und merken, wenn ein Priester kommt, da muss man nicht immer der beste Freund sein. Ich habe das schon bei Familien erlebt, wo ich die ein paar Mal erst gesehen habe, da war ich irgendwie zum Abendessen eingeladen, man war plötzlich wie das engste Familienmitglied. War ganz erstaunlich, weil man Priester ist. Ja, die Kinder haben das sofort so genommen und so weiter. ganz berührend, irgendwie stärkend für die eigene Berufung auch, weil die haben gesagt, die haben wirklich begriffen, warum ich Priester bin. Ja? Jetzt kommt Christus zu uns sozusagen. Nicht? Also, dann werden wir sozusagen schon die Sicht auf den Himmel sozusagen zu öffnen versucht, durch die Art und Weise, wie man lebt. Mein Bruder ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen und ich habe dann sehr lange natürlich oft gesprochen mit meiner Schwägerin, mit seiner Witwe. Und für die war es am Anfang überhaupt kein schöner Gedanke, dass man im Himmel nicht mehr verheiratet ist. Also das ist ja genau das meine Hoffnung. Wenn jemand stirbt, möchte ich wieder bei meinem Martin sein, mein Bruder, nicht? Weil das für sie irgendwie, das war so schön, mit ihm verheiratet zu sein, obwohl es doch keine möglichen Probleme gegeben hat, aber dass sie den Himmel sich nicht vorstellen konnte, ohne verheiratet zu sein. Aber geht uns vielleicht oft auch so, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, dass unsere Liebe sich so weitet, dass plötzlich die ganze Menschheit inbegriffen ist, ja? Das ist die Idee des zölibatären Lebens. Und das ist das, was den Himmel eigentlich ausmachen sollte. Im Himmel ist die Liebe einfach unbegrenzt. Und schön, wenn wir das sozusagen auch hier auf der Erde schon ein bisschen abbilden können.